HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Deutschland ist ein Spieleland. Gut zwei Drittel der Deutschen setzen sich häufig oder zumindest gelegentlich zusammen zu Gesellschaftsspielen. Der Drang zum Spiel gehört zum Menschen dazu. Vor allem Kindern wird eine Verspieltheit nachgesagt. Schon die Pharaonen im antiken Ägypten spielten Brettspiele. Die ältesten Spielwürfel sind gut 5000 Jahre alt. Wir wollen doch nur spielen. Oliver Mahn hat sich für Camino in HR2 Kultur mit der Faszination von Gesellschaftsspielen beschäftigt.
Marie, Schatz, machst du mal die Tür auf?
Ja, bin schon unterwegs.
Hi!
Hey, na?
Hallo!
Hey, schön, dich zu sehen.
Schön, dass du da bist.
Na, wie geht's?
Ja, gut, komm rein.
Hi, Ben.
Hi, Sarah. Hallo.
Danke für die Einladung.
Klar.
Komm, ich nehme deine Jacke.
Wir sitzen in der Küche.
Oh Mann, das war viel zu lange her jetzt, ne?
Ja, aber wirklich.
Ein entspannter Abend. Ben und Marie haben Sarah zum Essen eingeladen. Und zum Chillen, Wein trinken und plaudern. Und manchmal passiert auch noch mehr. Später.
Sag mal, habt ihr Lust, was zu spielen?
Oh nee, nee, echt jetzt?
Ja, doch. Was habt ihr denn da?
Also na gut, wir haben hier oben im Regal eine Spielesammlung Malefiz.
Ach cool.
Mensch, ärgere dich nicht.
Oh ja, ich habe Lust auf Mensch, ärgere dich nicht. Ich meine, habe ich ewig nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie Weihnachten vor, ich weiß nicht wann.
Das ist doch eher was für Oma und Enkelkind.
Nein. Ja, weißt du was? Ich habe das echt immer mit meinem Opa gespielt und er hat mich ja immer gewinnen lassen.
Wirklich?
Ja, ja, aber hier wird das anders. Das kann ich jetzt schon sagen.
Ja, okay, dann zieht euch mal warm an.
Komm, wäre doch schön, mal zu spielen, ne, Ben? Ach komm, bitte.
Eine Runde, der Nachtisch und dann.
Jetzt war's. So.
Spieleklassiker wie bei Sarah, Marie und Ben sind nicht aus der Mode. Spielen ist immer noch ein beliebter Zeitvertreib in Deutschland. Klar ist das für Fußball, Handball und anderen Mannschaftssport. Aber fast ein Drittel der Erwachsenen spielt darüber hinaus regelmäßig Karten-, Würfel- oder Brettspiele. Solche Spiele bezeichnet man als Gesellschaftsspiele, ein Begriff, der auf den Salon, also das Gesellschaftszimmer, zurückgeht. Dort empfingen der Adel und später das reiche Bürgertum ihre Gäste für gesellige Aktivitäten, so auch zum Spielen. In der Folge haben bis heute Gesellschaftsspiele meist im Wohnzimmer ihren Platz. Jedes Jahr kommen hunderte neue Titel auf den Markt.
Discover.
Cool Runnings.
Franchise.
Mountains.
Azul, die Buntglasfenster von Sintra.
Quantum.
City of Rome.
Forbidden Sky.
Lift Off.
Catan, der Aufstieg der Inka.
So heißen die aktuellen Titel, die die Spieleverlage dieses Jahr Ende Oktober auf den internationalen Spieletagen in Essen vorgestellt haben. Der weltgrößten Publikumsveranstaltung für nicht-elektronische Spiele. Jahr für Jahr wächst der Markt und jedes Jahr erscheinen hunderte neue Spiele. Dennoch greifen die Menschen immer noch gerne zu den Klassikern. Kniffel, Schach, Rommé und Monopoly gehören zu den Lieblingsspielen der Deutschen. Und wirklich auch Mensch, ärgere dich nicht. Das Spiel mit dem kreuzförmigen Spielplan kennen 9 von 10 Bundesbürgern und genauso viele haben es schon einmal gespielt. Für jeden Zehnten ist es sogar das Lieblingsspiel.
Okay. Ich nehme grün.
Das war ja klar. Gut, welche Farbe nimmst du?
Ich habe immer rot.
Dann gib mir doch bitte gelb.
Geht nicht, fehlt ein Pöppel.
Na, ist doch immer so, ne?
Immer ein, ja, fehlt
dann
immer.
Gib mir bitte schwarz.
So, hier. Voilà.
Gut, wer fängt an?
Ja, wer die höchste Zahl befüllt natürlich. Ich fange an.
Okay.
6.
Oh.
Noch bevor das Spiel richtig anfängt, gibt es die ersten Reibereien. Konflikt gehört zum Spiel. Beim Kampf um die Spielerfarbe zeigt sich oft, wer die Hosen anhat. Wer seine Wunschfarbe ergattert, hat das erste Kräftemessen schon gewonnen. Rivalitäten und der spielerische Kampf gegeneinander sind ein Grund, warum viele Menschen gerne spielen, meint der Vielspieler Martin Klein.
Das ist halt einfach eine zwanglose Möglichkeit des Miteinanders und auch eine zwanglose Möglichkeit dann auch natürlich ein bisschen des Kräftemessens. Das ist sicherlich auch was, was viele Menschen da sehr anspricht, dass man sich irgendwie in einem Wettbewerb, wo es dann eigentlich um nichts geht, aber trotzdem irgendwie miteinander messen kann und am Ende sich als Sieger feiern lassen kann oder als Verlierer dann fluchen kann ein bisschen.
Spiele haben eine soziale Komponente. Spieleforscher sagen, Spielen schult den Menschen im Umgang mit seinen Mitmenschen. Spielerisch werden soziale Formen geprobt und erlernt.
Also ich spiele einfach, weil es mir Spaß macht. Es bedient meine Neugierde, die ich habe. Und das Ganze halt kombiniert mit dem für mich sehr wichtigen Anteil, dass ich eben mit anderen Menschen spielen kann, dass man es mit mehreren tut und das Spielen auch so ein bisschen eben als Vehikel hat, um sich irgendwie sozial auszutauschen und miteinander am Tisch zu sitzen, sich anzugucken, den anderen Menschen darüber auch ein bisschen kennenzulernen. Und das ist das, warum ich sehr gerne spiele und auch, denke ich, allgemein auch ein Grund ist, warum der Mensch sehr gerne spielt.
Im Spiel können sich die Spieler ausprobieren. Eine Partie Schach schult zweifellos das taktische Denken der Spieler. Und in einer Runde Monopoly können Menschen ihre kapitalistischen Fähigkeiten verbessern. Tom Werneck vom Bayerischen Spielearchiv in München geht noch weiter.
Zunächst mal ist es ganz einfach. Alles, was der Mensch tut, spiegelt er in irgendeiner Form im Spiel. Und wenn der Mensch nicht spielen würde, immer schon gern gespielt hätte, dann wäre die ganze Zivilisation in der Form, die wir heute kennen, gar nicht entstanden. Einfach spielerisch wurde vielleicht irgendwann mal ein Werkzeug erfunden, ein Hebel, einfach ein Knochen oder ein Ast, mit dem man eine Nuss knacken konnte. Oder ein Baumstamm, ein Stück, das irgendwann rollte, bis man draufgekommen ist, damit kann man Lasten transportieren und so weiter. Sehr viele Sachen sind spielerisch entstanden. Und auch die Sprache verrät das ja. Wenn Wissenschaftler ein Problem angehen, dann sagen sie, lass uns das mal durchspielen. Also das Spielen ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil unserer Kulturfindung.
3, dann gehe ich mal hier
das
lang.
Ich nicht.
Ey, du hast ja jetzt schon gleich den zweiten im Haus.
Ja.
Toll, eine 5, okay.
Ben, du kannst doch jetzt den von Sarah schlagen.
Mann, verrat das dem doch nicht. Was bist du denn für eine Freundin?
Danke, Schatz. Und raus.
Ey, das ist unfair. Hier spielt doch jeder gegen jeden.
Ach komm, weiter. Auf geht's.
Im Spiel muss es aber nicht immer gegeneinander sein. Es gibt Spiele, da verbünden sich zwei Spieler gegen einen Dritten, wie beim Skat. Beim Doppelkopf spielen zwei Teams gegeneinander, müssen aber erst herausfinden, wer zusammengehört. Unangenehm wird es für einen Spieler, der gar nicht weiß, dass sich die anderen gegen ihn zusammengetan haben. Seit einigen Jahren kommen immer mehr Spiele auf den Markt, bei denen die Spieler nicht mehr gegeneinander, sondern gegen das Spiel antreten. Die Leiterin des Deutschen Spielearchivs in Nürnberg, die Medienhistorikerin Karin Falkenberg, ist fasziniert von solchen kooperativen Spielen.
Also Spiele, die mich beeindruckt haben, sind in letzter Zeit diejenigen gewesen, die man miteinander auf ein gewisses Ziel hinspielt. Da ist eine Veränderung festzustellen, wie Spiele konzipiert werden. Also Spieleautoren arbeiten zunehmend jetzt so, dass es nicht mehr ein Gegeneinander, sondern viel stärker ein Miteinander ist bei diesen Gesellschaftsspielen, die man gemeinsam in der Familie oder im Freundeskreis spielen kann.
So, ich würfel. Ach, Mist, einer zu wenig.
Oh, das ist auch gefährlich. Wenn die Sarah jetzt eine 5 würfelt, dann musst du wieder ganz von vorne anfangen.
Okay, und? 5.
Oh. Das
gibt's ja nicht. 1, 2, 3, 4. Und tschüss. Das tut mir aber leid.
Ja, klar. Toll. Mist, ey. Das kriegst du gleich zurück. Pass bloß auf. Ja, ja.
Enttäuschung und Gewinn. Sich ärgern und kämpfen gehört zum Spiel genauso wie zum Leben. Bei Mensch ärgere dich nicht bekommt die Figur ja ohnehin eine zweite oder auch dritte Chance und darf wieder am Anfang starten. Der beliebte Spieleklassiker ist schon mehr als 100 Jahre alt. Das Spielprinzip aber deutlich älter. Bereits vor 1400 Jahren spielte man in Indien ein Spiel mit dem Namen Pechisi. Das Spiel ist quasi die Urform von Mensch ärgere dich nicht. Ein kreuzförmiges Spielfeld, 4 Spieler, jeder in einer Ecke. Und das Ziel ist es, all seine Figuren in die Mitte zu bekommen. Und auch damals konnten gegnerische Figuren geschlagen werden. Pechisi hat dabei einen religiösen Hintergrund. Der Spielplan symbolisiert mit den 4 Himmelsrichtungen den Lebensweg der Spieler. Wenn eine Figur geschlagen wird, wird sie wiedergeboren und muss zurück an den Start. Der hinduistische Gedanke der Reinkarnation ist also zentrales Element des Spiels. Von diesem Hintergrund ist bei Mensch ärgere dich nicht heute nur noch die unbegrenzte Anzahl der Leben übrig und sonst nicht mehr viel zu erkennen. Dennoch, sagt Tom Werneck, haben viele Gesellschaftsspiele einen kulturellen Ursprung.
Ich glaube, ein sehr interessanter Aspekt ist das Spiel der Kulturen. Wenn man sich mal anschaut, das China-Schach, da gibt es einen Kaiser und es gibt einen zweiten Kaiser. Nun ist in China traditionsgemäß der Kaiser der Höchste und wer dem Kaiser ins Auge schaut, der ist tot. Also ein unmöglicher Zustand. Das Blöde ist, wenn der Kaiser der Höchste ist und ein zweiter Kaiser da ist, ist das ein Widerspruch in sich. Denn einer von den beiden muss ja höher sein, aber beide sind die Höchsten. Also es geht nicht. Das Interessante dabei ist, dass da eine diplomatische Lösung gefunden wurde. Die beiden Kaiser sehen sich nicht. Da ist immer eine Figur gefesselt dazwischen. Das ist auch ein sehr interessanter, spannender Aspekt, denn das ist ein anderes Kulturdenken, als wir es haben.
So.
Boah, Mensch, Ben, das ist aber mutig, direkt vom Häuschen zu warten.
Ja, meinst du, ich mach das freiwillig? Mann, ey.
Ha! Siehste, hab ich's dir nicht gesagt?
Das kann doch nicht wahr sein. Ja, vielen Dank, Dankeschön.
Ach, Mensch, Ben, ja. Mensch, ärger dich doch nicht.
Sehr witzig, sehr witzig.
Mensch, ärgere dich nicht oder das japanische Go sind abstrakte Spiele, bei denen man die ursprüngliche Geschichte dahinter kaum mehr erkennt. Andere haben ganz konkrete Themen. Als Ritter im Mittelalter oder als Wikinger auf Nordseeinseln treten die Spieler gegeneinander an. Man reist durch den Weltraum oder sammelt die Schätze des Pharaos im alten Ägypten. Die Themen der Spiele sind so vielfältig wie die Interessen der Menschen. Zu unterschiedlichen Zeiten waren unterschiedliche Themen beliebt, wie die Medienhistorikerin aus dem Spielemuseum erklärt.
Das Faszinierende an Spielen ist tatsächlich, dass man die Geschichte des 20. Jahrhunderts anhand allein der Spiele Schachteln erzählen könnte. Beispiele sind dafür aus den 30er Jahren diese menschenverachtenden Spiele, zum Beispiel Fang den Jud. Das Spielziel ist, möglichst viele Juden aus dem Spiel zu kegeln. Da ist 1:1 natürlich die Übersetzung dessen, was damals gesellschaftlich menschenverachtend umgesetzt wurde. Das geht weiter mit Spielen aus den 50er Jahren. Frappierend sind da Spiele, zum Beispiel Wir spielen Regierung. Also so ein Spiel, das widerspiegelt, wir sind jetzt Demokraten und wir wissen, wie es funktioniert. In den 60er Jahren gab es dann Spiele, Weltraumthematik war da aktuell, war ja auch gesellschaftlich sehr aktuell. Und Ende der 50er Jahre waren es noch Spiele, die waren sehr stark fantasiebezogen mit Weltraumbezug. Also wir erobern uns den Mond, wir erobern uns das Weltall. Und Mitte der 60er Jahre wurde es immer konkreter. Lerne den Weltraum kennen, ein Lernspiel, zum Beispiel hieß das dann Wir fliegen zum Mond, war Anfang der 70er Jahre natürlich, nachdem das tatsächlich passiert war, auch ein Spiel, das man gern gespielt hat und wo nachvollziehbar war, ah ja, das ist tatsächlich bei uns passiert und wir können es jetzt auch nochmal spielerisch nachvollziehen und nacherleben. Und da kann ich die Reihe gerade so weitererzählen. Also Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre gab es dann Umweltspiele, Rettet den Wald etc. All diese Umweltthematiken wurden plötzlich virulent in der Gesellschaft. Heute sind es, wie gesagt, die integrativen Spiele, die Spiele, die nicht mehr auf ein Gegeneinander, sondern mehr auf ein Miteinander ausgerichtet sind.
1, 2, 3, 4. So, mein Schatz, jetzt darfst du sogar mit 2 wieder von vorne anfangen.
Gut, ja, okay. Dann darf ich jetzt aber auch 3 wieder würfeln.
Ja, klar, bis eine 6 kommt. Ja. Nee, nur einmal. Das steht so in den Regeln. Nein, aber immer 3.
Nein, das haben wir immer so gespielt.
Ja, das haben wir immer so gespielt. Ja, aber mein Opa und ich haben das immer anders gespielt.
Tatsächlich findet sich in der offiziellen Spielanleitung nichts vom dreimaligen Würfeln.
Arsch, aber ist ja immer so, ist doch klar.
Dennoch haben die meisten Menschen wohl immer so gespielt. Solche Hausregeln gibt es viele. Von mir aus, heute gibt es im Regelheft zu Mensch ärgere dich nicht immerhin einen Hinweis auf solche optionale Regeln.
1, 2, 3.
Fusch, das war einer zu viel, das war gefuscht.
Grundlegende Regeln sollten im Spiel eingehalten werden. Die Grenze zwischen Regelbruch und Schummeln ist aber fließend, etwa beim in die Karten gucken. Spiele funktionieren aber nur, wenn es einen Konsens gibt, erklärt die Spieleforscherin.
Spiele sind dem Menschen innewohnend und Fantasie ist dem Menschen innewohnend, wenn Menschen ihre kindliche Magie verlieren, was ja meistens in der Pubertät der Fall ist, dann greifen mehr und mehr die Spiele mit Regeln und mit klaren Absprachen.
Spielregeln sind auch Erziehungsmittel. Sie dienen dazu, den Kindern zu zeigen, dass sie sich im Miteinander an bestimmte Regeln halten müssen. Vielleicht ist gerade darum, Mensch ärgere dich nicht, mit seinem recht langweiligen und vom Glück abhängigen Mechanismus so erfolgreich. Eltern und Großeltern bringen Kindern damit zum Beispiel bei, einen Rauswurf durch Konkurrenten zu ertragen. Die Entstehungszeit und die Verbreitung in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts unterstreichen das. Klare Regeln waren gerade zu dieser Zeit in Deutschland wichtig in der Erziehung.
Also ich kenne das nur, dass man einmal wird.
Nein, wir haben das immer so gespielt.
Ja.
Kann ich jetzt dreimal?
Ja, komm, ja. Du darfst. Ja, von mir aus, du schaffst es eh nicht mehr. Die Marie ist gleich fertig.
So, und Toll, ja.
Tja, gut. Siehst du?
Tja, das ist so ein langweiliges Spiel, ne?
War wohl nix. Ich bin dran. Eins.
Spiele können aufbauen und bestärken, aber auch ganz schön frustrierend sein. Gerade wenn sie zu 100% vom Glück, zum Beispiel von einem Würfel, abhängig sind. Und dennoch spielen viele Menschen gerne. Beim Spielen gibt es einen Ansporn zu gewinnen. Und das macht den Reiz aus, meint der Vielspieler Martin Klein.
Also man sollte schon so spielen, dass man versucht zu gewinnen. Das ist das, was im Endeffekt das Ganze ausmacht. Aber das ist jetzt am Ende nicht das Wichtige, ob ich gewonnen oder verloren habe.
Das Spielen kann selbst dann Spaß machen, wenn man einmal nicht der glückliche Gewinner ist. Ein fairer Verlierer hat auch Freude am Spiel. Aber gewinnen ist dann doch schöner.
Eine 6. Geht doch. So, und jetzt noch eine 6. Noch eine 6.
Sag mal, geht's noch?
Ich hol dich noch, Sarah. Pass auf.
Vergiss es, du holst mich nicht mehr ein.
Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Boah.
Schon als Säugling beginnt der Mensch, seine Umwelt spielerisch zu entdecken. Kleinkinder lernen im freien Spiel ihre Altersgenossen und ihre Umgebung kennen. Im Spiel werden Grenzen getestet und Dinge ausprobiert. Wissenschaftler erkennen heute im Spielen eine der wichtigsten Grundlagen für die Entwicklung in der Kindheit und Jugend. Mit dem Älterwerden verlieren viele Menschen die kindliche Gelassenheit. Die Klarheit des freien kindlichen Spiels wird vom sprichwörtlichen Ernst des Lebens verdrängt. Um den eigenen Spieltrieb dennoch auszuleben, greifen Menschen dann zu Spielen mit klarer Ordnung und Regeln, zum Beispiel zu Gesellschaftsspielen. Tom Werneck kennt unterschiedliche Motive für die Auswahl.
Denen ist es manchmal das intellektuelle Vergnügen. Schauen Sie sich einfach nur mal Schachspieler an, die kaum miteinander reden. Die grübeln und denken, und da ist es die intellektuelle Herausforderung, die zieht. Es gibt andere Dinge, die sind reine Spaßspiele, also Partyspiele, wo es darum geht, zu albern, zu lachen, Vergnügen zu haben, zu blödeln und ja, eine Stimmung herzubringen.
Spiel ist also nicht nur Beschäftigung, sondern es kann auch zum Spannungsbogen eines Abends gehören.
Es hängt ein bisschen vergleichbar ab von der Situation, vergleichbar mit einer Speisekarte. Ich mag nicht immer einen Schweinsbraten. Ich mag auch manchmal einfach nur eine Brezen oder eine Suppe oder Apfelstrudel oder irgendetwas. Das hängt davon ab, mit wem ich beim Essen bin, zu welcher Zeit, wie viel Hunger ich habe.
So, her mit dem Würfel, ich bin dran. 3. 3.
Ich habe übrigens neulich gesehen, Mensch, ärgere dich nicht, gibt es jetzt sogar als App für Smartphone.
Ja, da hast du wohl heimlich geübt, oder was?
Was, im Ernst? Wo bleibt denn da der Spaß?
Mir der Tim neulich gezeigt, auf seinem Handy. Da kann man jetzt gegen den Computer spielen oder halt gegen Menschen auf der ganzen Welt.
Echt? Also ja. Ich weiß nicht, da geht doch irgendwie der Reiz verloren.
Voll. Also ich spiele lieber gemeinsam mit euch und guck zu, wie ihr euch ärgert. Vor allen Dingen, weil ich gleich gewonnen habe. Und
Gott.
Hast du das gesehen?
Das glaube ich nicht.
So, du bist dran.
Immer wieder entstehen feste Gruppen, die sich regelmäßig verabreden. Nicht zuletzt die unzähligen Skat- und Doppelkopfrunden in Deutschland bezeugen das. Mitglieder solcher Runden kennen es gut, dass man sich zum gemeinsamen Spielen verabredet und dann erst nach Stunden die ersten Karten in der Hand hält. Der Austausch miteinander, der Smalltalk und das Update über die eigenen Aktivitäten ist die Begleiterscheinung zum Spiel. Eine digitale Skat-App ist für die meisten sicher keine Alternative. Auch Hermann Hutter sieht keine Konkurrenz durch digitale Spiele. Er ist Vorsitzender des Vereins der Spieleverlage in Deutschland.
Ja, also man sagt natürlich immer, die Brettspiele, gibt es die überhaupt noch oder haben die eine Zukunftschance im Rahmen der Digitalisierung? Wir können aber sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Immer mehr Leute spielen gerne und das hat einen Grund. Das Spielen ist einfach was Soziales. Man spielt miteinander, man spielt gegeneinander und man hat dann viel Spaß. Und das kann man natürlich digital nicht so erleben. Die Branche hat in den letzten 3 Jahren über 25% Wachstum gehabt. Und das ist natürlich sehr erfreulich, nicht nur für die Verlage, sondern aber auch für die Gesellschaft, weil Spielen sicherlich wohltuend ist und einfach Nahrung für das Sozialbedürfnis der Menschen ist.
Dennoch zeigt sich, dass sich digitale Spiele einer extremen Beliebtheit erfreuen. Jährlich strömen Hunderttausende Besucher auf die Gamescom nach Köln, die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Und der Umsatz bei digitalen Spielen lag mit über 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 mehr als 6-mal so hoch wie der für analoge Gesellschaftsspiele. Dennoch macht sich die Leiterin des Spielearchivs, Karin Falkenberg, keine Sorgen um das analoge Spiel.
Es gibt kein digitales Spiel ohne analoge Basis. Für jedes digitale Spiel gibt es immer eine analoge Grundvoraussetzung, Idee, ein analoger Gedankengang, eine analoge Strategie. Und erst aus dem, was wir kennen, erst aus unserer realen Welt, lassen sich dann die fantastischen Spielewelten im digitalen Bereich entwickeln. Wenn man die gesamte Spielegeschichte anschaut, von 5000 Jahren bis in die Gegenwart, ist das digitale Spiel natürlich sowas von virulent und sowas von wichtig und sowas von bedeutungsvoll, dass man da die Augen überhaupt nicht vor verschließen kann. Im Gegenteil, das digitale Spiel hat den riesigen Vorteil, dass ich weltweit spielen kann, dass ich mit Menschen irgendwo in anderen Kontinenten spielen kann, dass ich nicht mehr auf dieses Hier und Jetzt und auf dieses gemeinsame Nebeneinandersitzen, ich sage es mal bewusst, reduziert bin, sondern dass ich durchaus mit anderen Personen in ganz anderen kulturellen Zusammenhängen spielen kann und mich dann auch mit denen austauschen kann.
Wer ist dran?
Ich. Bei uns zu Hause in der Familie spielen wir auch immer gern die Siedler von Catan. Kennt ihr das?
Klar.
Ja, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Mhm. Sag mal, haben wir das nicht noch irgendwo, Schatz?
Ja, ich meine schon. Ich glaube, im Keller. Mhm. Das hat doch auch mal so einen Preis gewonnen.
Ja, das war Spiel des Jahres. Ja, aber schon vor 20 Jahren.
Ja. Was? 20 Jahre? Ja. Ist ja ewig her.
Ist doch krass, ne?
Das habe ich früher viel gespielt.
Wie die Zeit vergeht.
1, 2, 3, 4, raus.
Der Kritikerpreis Spiel des Jahres ist die weltweit bedeutendste Auszeichnung für Brett- und Gesellschaftsspiele. Seit 1979 wird er jedes Jahr vom gleichnamigen Verein vergeben. Seit 2001 gibt es zusätzlich ein Kinderspiel des Jahres und 2011 kam ein Preis für das Kennerspiel des Jahres hinzu. Ausgezeichnet werden Spiele, die in ihrem Jahrgang Botschafter für das Kulturgut Spielen sind, erklärt Tom Werneck, Gründungsmitglied des Spiel des Jahres e.V. Der Preis hat dabei einen enormen Anteil an der Entwicklung der Qualität von Spielen in Deutschland gehabt, sagt Werneck.
Jeder hat das Bedürfnis, als Hersteller einen möglichst geringen Input zu setzen und einen möglichst hohen Output rauszuholen. Das war ja bei Spielen auch lange Zeit nicht anders. Und deshalb war man eigentlich immer nicht so richtig gut bedient, wenn man sich eine Schachtel gekauft hat, denn da war ein bisschen Papierpappe drin und ein paar Steinchen und dürftige Spielregel und ein dürftiges Spiel. Irgendwann kam dazu ein Einfluss von außen, der auf die Hersteller gewirkt hat, nämlich Spiel des Jahres, weil das natürlich ein sehr attraktiver Preis war, der die Verkaufszahlen ganz gigantisch in die Höhe getrieben hat. Der Druck auf die Hersteller, einen anspruchsvollen Input zu setzen, dann kommt irgendwann der Moment, wo die Spieler sagen, das macht Spaß und dann kauft er wieder Spiele. Und so hat sich im Laufe der Jahre eine Spielkultur aufgebaut, ganz von selbst, weil die Menschen sehr gerne spielen.
Sag mal, Hase und Igel war doch auch mal Spiel des Jahres, oder?
Ja, das war sogar das erste Spiel, das die Auszeichnung bekommen hat.
Ach echt?
Und das ist deutlich spannender als dieses Mensch, ärger dich nicht. Mann, ich muss schon wieder zurück zum Spaß. Was soll das denn? Immer nur würfeln und laufen, das ist doch alles sinnlos.
Dafür hab ich gleich gewonnen.
Mann, ey.
5, 2, 3, 4, 5.
Toll.
1.
Moderne Gesellschaftsspiele sind da meist deutlich komplexer. Es kommt auf die richtige Taktik an. Die Spieler müssen genau abwägen und entscheiden, wann sie welchen Spielzug machen und wann es besser ist, noch abzuwarten. Oft gibt es gleich mehrere Möglichkeiten zu gewinnen. Auch die Gegner sollten im Blick behalten werden. Bei einem guten Spiel sind sämtliche Beteiligten ständig gefragt.
Wer hat dieses Spiel erfunden?
Allerdings lassen sich trotzdem viele Elemente aus modernen Spielen auf sehr alte Mechanismen zurückführen. Solche Archetypen, wie Tom Werneck sagt, lassen sich immer wieder neu kombinieren. Und ab und zu entstehen sogar völlig neue.
Ein Stein überspringt einen anderen und nimmt den vom Brett. Das ist das Prinzip Dame. Oder ein Stein überspringt einen anderen und nimmt ihn nicht vom Brett, kommt damit aber vorwärts. Prinzip Halma. Das sind so Archetypen. Ob das jetzt 10 oder 15 oder 20 Archetypen sind, darüber streiten sich die Wissenschaftler. Das spielt auch keine Rolle. Das Interessante ist, dass diese Archetypen seit Jahrhunderten und manche sogar seit Jahrtausenden unverändert sind. Ich glaube, dass dem Zuwachs des Wissens kann es gar nicht ausbleiben, dass in diesem Jahrhundert ein, zwei, vielleicht sogar drei neue Archetypen dazukommen werden. Die Herausforderung für die Spieleerfinder heißt einfach, spannende Sachen zu machen auf Basis des Wissens, das verfügbar ist.
Vier! Ja. Eins, zwei, drei, vier, gewonnen!
Oh, Mann! Es war aber echt knapp. Ich hätte es auch gleich geschafft. Tja, nur der Ben hat erst zwei im Haus, ne?
Ja, ja, macht euch nur lustig, komm.
Der Arme.
Ja, nächstes Mal suche ich das Spiel aus und dann gewinne ich.
Das hat Laune gemacht, Leute.
So, ganz
und jetzt
gibt's
Abend. Tiramisu.
Na, endlich.
Spiele sind vielfältig und Spiele sind vielseitig. Vom kleinkindlichen freien Spiel über die Skatrunde im Freundeskreis bis zum großen Gesellschaftsspiel mit dickem Regelbuch. Das Phänomen Spiel ist eng mit der Kultur und dem Wesen der Menschen verknüpft. So eng, dass sich ihm kaum jemand entziehen kann.
Hochspannend, was man am Spiel alles wahrnehmen kann. Also Spiel ist so ein Spiegel unseres gesamten Menschseins. Es gibt fast nichts Besseres.
Wir wollen doch nur spielen. Faszination Gesellschaftsspiele. Sie hörten einen Beitrag von Oliver Mahn. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse hr.de/religion.